Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 9. September. Neulich in der Wahlarena im Fernsehen Annalena Baerbock. Ein junger Mann findet keinen Job und erzählt, wie mühsam und wie frustrierend die Suche danach sich für ihn gestaltet. Da geht der Moderator dazwischen und macht einen praktischen Vorschlag.
Würden Sie seine Telefonnummer mitnehmen, um zu gucken, ob Sie was für ihn tun können?
Ja, das können wir gerne machen. Vielleicht nach der Sendung, damit sie jetzt nicht noch im Fernsehen veröffentlicht wird mit privaten
Nein, machen
Daten.
Machen wir nach der Sendung.
Sondern das können wir gerne danach machen.
Dabei hätte dem Mann, der ja einen Job sucht, die Veröffentlichung seiner Handynummer nun in diesem Fall jedenfalls extrem geholfen. Annalena Baerbock aber wollte Sensibilität im Umgang mit Daten zeigen. Das ist gut, das ist politisch korrekt, nur verdammt wirkungslos. Warum? Weil die wirkliche Gefahr lauert nicht beim Veröffentlichen einer Handynummer im Fernsehen. Die lauert woanders und da schweigen die Parteien still vor sich hin. Wie das investigative Newsdesk ProPublica in den USA jetzt herausgefunden hat, beschäftigt Facebook, nämlich der Mutterkonzern von WhatsApp, 1000 Mitarbeiter weltweit, die bei dem Messenger-Dienst eines tun: fleißig jeden Tag mitlesen, was Sie und ich und all die anderen da so schreiben und posten. Und das, obwohl Facebook ja gerne unterstreicht, dass die Nachrichten end-to-end verschlüsselt sein und man daher ja die Privatsphäre der Nutzer respektiere, was man also so sagt. Alle Filmdystopien, wie hier bei The Social Dilemma, werden von der Wirklichkeit offenbar eingeholt.
Sie wissen, wann man einsam oder depressiv ist, wann man sich Fotos seiner Ex-Partner ansieht. Sie wissen, was man spätabends macht. Sie wissen alles. Ob du introvertiert oder extrovertiert bist, was für Neurosen du hast, was für ein Typ du bist.
Sie haben mehr Informationen über uns, als man sich das in der Menschheitsgeschichte je hätte vorstellen können. Das hat es noch nie gegeben.
Also nach der Wahl sollte man vielleicht mal über die Dinge sprechen, die wirklich wichtig sind. Der Schutz der persönlichen Daten gehört dazu. Über 90% aller Nutzerdaten im Internet wandern in die USA, wo sie nach allen Regeln der Kunst analysiert und aufbereitet und dann an die Werbewirtschaft oder an politische Gruppierungen weiterverkauft werden. Das ist nicht modern, das ist ärgerlich. Helden werden gesucht im wahren Leben, nicht nur im Film.
Ich habe Google im Juni 2017 wegen ethischer Bedenken verlassen. Nicht nur bei Google, sondern in der gesamten Branche.
Ich bin sehr beunruhigt. Sehr beunruhigt.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich habe bei einer Telekom-Messe in Köln der Digital X mit Arnold Schwarzenegger sprechen können. Über Kalifornien, über Politik und seinen Kampf gegen den Klimawandel.
The most common thing that you hear is for the critics of the environmental movement is that if you go and do these green projects, it will hurt the economy. People will lose jobs, companies are moving out and they will close down. This is the biggest lie in the world.
Unsere Börsenreporterin sprechen über große Geldpolitik heute Morgen. Sophie Schimanski in New York erklärt den Konjunkturbericht der amerikanischen Notenbank und Annette Weißbach in Frankfurt hat Informationen über die bevorstehende Sitzung der EZB. Außerdem sprechen wir über eine kluge und höchst wirksame Arbeitsvermeidungsmaßnahme eines Beamten und über eine neue Dokumentation sprechen wir auch, in deren Zentrum steht ein tragischer Held, Michael Schumacher.
I'll be back.
Berühmte Worte aus einer der drei Karrieren des Arnold Schwarzenegger. Die erste Karriere war die des Bodybuilders. Als Mr. Universe wurde der starke Mann aus der österreichischen Provinz in den USA, ach was, in der ganzen Welt berühmt. Dann wurde er Schauspieler in Hollywood und schrieb unter anderem als Terminator Hollywood-Geschichte.
Nice night for a walk, eh?
Nice night for a walk.
wash day tomorrow. Nothing clean, right?
Nothing clean, right?
Hey, I think this guy's a couple cans short of a six-pack.
You're close. Give them to me.
Und dann kam die wahrscheinlich spannendste Episode seines Lebens. 2003 war es. Da verkündete Arnold Schwarzenegger in einer Late-Night-Show, dass er für das Amt des Gouverneurs von Kalifornien antreten möchte.
And this is why he needs to be recalled. And this is why I'm going to run for governor of the state of California.
Er gewann die Wahl und regierte von 2003 bis 2011 den Golden State. Einen großen Fokus in seiner Amtszeit legte er auf die Umweltpolitik und hier insbesondere auf die Reduzierung von klimaschädlichen Emissionen und Autoabgasen. Er machte Kalifornien zum ökologischen Musterstaat dieses Planeten. Ich habe den heute über 70-Jährigen auf der Digital X in Köln getroffen, eine Digitalisierungsmesse der Deutschen Telekom. Er war auf der Bühne und wir haben gesprochen über Politik und über seine große Leidenschaft, den Kampf gegen den Klimawandel. Erstmal habe ich ihn gefragt, ob man ihn auch Arnie nennen darf.
A warm welcome to all of you. Arnold, can we name you Arnie? Is that your nickname, Arnie?
No, don't call me Arnie.
Okay, Arnold Schwarz, Mr. Governor.
Also, er wollte nicht als Kumpel aus dem Fitnessstudio angesprochen werden, sondern als ehemaliger Governor, als Mann mit politischer Mission. Kann er haben, dachte ich. Also sprechen wir doch über Politik. Politik, die auch in Deutschland ja so gerne verbal beteuert, alles für den Klimawandel bzw. dessen Verhinderung zu tun. Das ist sein Thema. Schwarzenegger sagte, dass viele Regierungen keinen guten Job machen. Sie würden nicht die Bürger beschützen, sondern unverantwortlich handeln. Sie eigentlich verraten, denn es gäbe schon heute 7 Millionen Klima- und Luftverschmutzungstote auf der Welt und niemand kümmere sich darum. Die Politik verletze ihre Pflichten, sagte er. Darum sei er, Schwarzenegger, damals gewählt worden, weil die Leute müde waren, nur Versprechungen und keine Lieferung zu bekommen. Das Zweite sei, dass Klimapolitik nicht die Wirtschaft kaputt mache, sondern sie belebe. Kalifornien sei der Beweis, dass Ökologie und Ökonomie zusammengehen. Denn der Bundesstaat ist für sich genommen die fünftgrößte Volkswirtschaft dieser Welt.
What do you think, to be precise on that point? What is the role, what should be the role of a government to lead out of this mess, and what should be the role of the private sector? Do you see a new balance of power, maybe?
Well, I think two things. One is the sole responsibility of the government is to protect the citizens and to make life better. Mm-hmm. So they're not doing either one. Mm-hmm. Because if you let go and you see that 7 million people die a year because of pollution, that's not protecting the people. Mm-hmm. Then on top of that, you have this disaster situation where life becomes more difficult in some ways for people mm-hmm. because of government. And so they're not really fulfilling their duty. And that's why a lot of people are angry. That's why you see people, you know, kind of like trying to look for another party and to go and try to, you know, find some other solution. And that's why I was elected governor in California, because people were so angry at the establishment. That's why Donald Trump was elected president, because people are so angry. People are looking for a solution. They try to figure out something because government is not really fulfilling their obligation and their duty. So that's number one I want to say. Number two I want to say, which is very important, the most common thing that you hear is for the critics of environmental movement, of the environmental movement, is that if you go and do these green projects, and if you go and do these environmental projects, it will hurt the economy. People will lose jobs, companies are moving out, and they will close down. It's terrible for the economy. This is the biggest lie in the world. And I tell you why, because I've heard all of those things in California. Arnold, if you're going in that direction now by reducing greenhouse gas, this is going to destroy the economy. If you're going to go and do this for the cars, it's going to destroy the car industry and all of the stuff we have heard. Now, 15 years later, California is number one economically in America. has a $3.3 trillion GDP. And on top of that, we are the fifth largest economy in the world as a state. The only economies that are bigger is the United States. It's Japan, Germany, and China. Right behind them, we are. Now, how could that be that we have a $3.3 trillion GDP and we are number five in the world economic power, but we have the strictest environmental laws anywhere in the United States and probably in the world?
And in 10 years, you will over Trump Germany, seeing the current growth rate in California and in my country. It's a pity for Germany.
But the job creation alone, we have increased since, I'm talking about 2019, which was the COVID year. From 2019 to now, we increased our green jobs by 35%. So you can protect the environment and the economy at the same time. That is the bottom line.
Dann gab es auch Kritik an der Autoindustrie. Er nennt die dort diensthabenden Manager faule Hunde, lazy bastards, denkfaul vor allem. Sie haben die neue Elektrotechnik einfach, und zwar mutwillig, verschlafen.
So they all have a technology because I wanted to prove to the world and to the car manufacturers that they're really slow and lazy bastards, those car companies, because they could have built already a long time ago an electric car that really works. They could have a long time ago had already an electric Porsche, a long time ago an electric G-Wagon that now they're coming out hopefully in 2024. They're dragging their feet. And it's just the sad stories that the politicians didn't put them in the fire and then push them and said, this is when you have to perform. You got to go and make the technology better because we have the technology. We know how to build electric cars. Look at Tesla. Tesla, California has never built a car in its life. And we put Tesla into California, and now Tesla, everyone was laughing, and Tesla now is the wealthiest company, a car company in the world. It has the biggest value of any car company in the world, an electric car. They only make electric cars. So it just shows to you, it's technology that will save us all.
Damit nicht genug der Kritik. Die deutsche Autoindustrie hat in seiner Ägide sogar ihn verklagt wegen der strengen Umweltauflagen, die er erlassen hat. Und Donald Trump, als republikanischer Präsident, sein Parteifreund eigentlich, der den Klimawandel nicht so ernst genommen hat, ist für Schwarzenegger einfach nur ein bisschen dümmlich. Hören Sie selbst.
The German car industry, you already touched the subject. Do you think we should be stricter and more ambitious in our goals, for example, to skip the fossil?
I talked to the head of car manufacturers already when I was governor in Germany. Mm-hmm. And I told him, I said, this is the future. Mm-hmm. And they didn't want to hear it. And they sued me and they sued California for having strict standards. Because what I did was I just said, okay, cars, instead of 27 miles per gallon, they have to go now and drive 35 miles per gallon. Well, over that, they sued me. They said, the tailpipe emission standards, you have no right as governor to have tailpipe emission standards. It's the federal government and blah, blah, blah. And they sued me. In the end, we won. Mm-hmm. And they came to the table and negotiated because then President Obama came in, who was very willing to go and make it a nationwide policy. So our California policy of the tailpipe emission standards became a nationwide policy in America. And that's when the car companies came to the table. They negotiated and they said, okay, give us a little break. Can we postpone it to 2016, the rules and orders? We said, yes, but they still haven't been able to do it. And they're still paying fines.
Mr. Schwarzenegger, but your own president, Donald Trump, was really not convinced. He was one of the, I would not say a liar, but he was neglecting that there is a thing like climate change. What's your take on that?
Well, as you know,
he's running maybe again.
Donald Trump wanted to bring the coal industry back in 2020. To try to bring the coal industry back is like trying to bring back Blockbuster or to bring back fax machines. Or something like that. I mean, it's the stupidest thing that you can do. I mean, it's like, if he would have believed differently and if he would have dealt with that subject differently, he may still be president today. But, you know, people eventually realized, look, this guy is going to take us down the wrong road. And no matter if you love him or not, There's a lot of people that loved him and that still love him. And that's good. But he's not in office anymore because he was the wrong man when it comes to the environment and so many other issues as far as that goes. And that's why he's not president anymore.
And it would be stupid for the Republican Party to pick him again as a contender for the next election?
Look, the next election is still 3 years away. So a lot of things can happen. So I'm not going to speculate. I'm not going to talk about hypotheticals. I think we have to deal with reality. The reality of it is that we need great leadership in America. You need great leadership over here in Germany. We need great leadership all over the world because then we can solve all of those problems.
Have you ever been thought about running? Or is it not allowed?
I would have run for president a long time ago, but the Constitution in America doesn't allow you, if you're not born in America, to run for president or vice president. So this is the bottom line. But you would not hear me complain about it because I always say everything that I've accomplished in my life was because of America. America gave me all the opportunities, so I'm not going to complain about the one thing that I can't do because of the law. So okay. I'm not complaining. Okay.
Und weil Schwarzenegger längst ein Amerikaner durch und durch ist, hat er am Ende unseres Gesprächs einen Appell an die Welt, an das Publikum vor uns und die Anhänger beider Parteien in den USA. Man müsse das Klima schützen, denn die Luft, die wir atmen und das Wasser, das wir trinken, das unterscheide sich eben nicht in ein liberales und ein konservatives Wasser. Es gäbe eben nur das eine Wasser und die eine Luft.
I think it's very important, another thing for you to know, no matter what your political beliefs are, there is no conservative air and there is no liberal air. There is no conservative water and there is no liberal water. We all drink the same water and breathe the same air. So let's come together and fight this battle together. Thank you very much. Thank you. Wow.
Fazit. So geht Enthusiasmus und so macht Umweltschutz Spaß, wenn Klima und Wohlstand zusammen gedacht werden.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da sprechen die Anleger über den neuesten Konjunkturbericht der amerikanischen Notenbank. Und unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski hat reingeschaut und erzählt uns jetzt, was da so alles drinsteht. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hi, einen schönen guten Morgen aus New York.
Wie sieht es also aus mit der US-Konjunktur, Sophie? Und gab es im Rahmen dessen ein Statement, ob die Fed die große Geldflutung vielleicht langsam abebben lässt?
Nee, ein Statement gab es nicht, aber eventuell eine Antwort auf die Frage nach dem Abebben der Geldflut, wenn man diesen Bericht genau gelesen hat. Der ist ja eine Analyse, eine Zusammenfassung von Interviews, die die Notenbanken mit Unternehmen, Ökonomen, Marktexperten in ihrem jeweiligen Distrikt eben führen. Es gibt 12 Distrikte, 12 regionale Zentralbanken in den USA. Und der Bericht stellt fest, dass die Inflation beständig und mit erhöhtem Tempo angezogen ist, wobei die Hälfte der Unternehmen in den 12 Distrikten einen starken Druck melden, während die andere Hälfte sagte, der Druck sei moderat. Die Details des Berichts zeigen aber, dass das Problem insgesamt zunimmt. Das spricht für weniger Maßnahmen von der Notenbank.
Vielen Dank, Sophie, für den Lagebericht aus New York. Und damit gehen wir schnurgerade von der amerikanischen Notenbank gleich nach Europa zur EZB. Denn da erwartet man heute eine Entscheidung mit Blick auf die Inflationsrate. Die liegt in der Eurozone bei 3%. Manche sagen, sie wird bald auf 5% steigen. Und dennoch pumpt die EZB, als sei nichts gewesen, weiter Geld in die Märkte. Einen schönen guten Morgen, Annette Weißbach.
Guten Morgen, Gabor.
Rechnest du denn, Annette, für heute mit einer deutlichen Entscheidung der EZB, dem Ganzen ein Ende zu setzen?
Wir können eigentlich nicht erwarten, dass heute eine wirklich deutliche Entscheidung seitens der EZB kommt, denn sie schauen immer noch auf die Unsicherheiten im zweiten Halbjahr, die Unsicherheiten, was eine Abkühlung der chinesischen Wirtschaft bedeuten könnte, was aber auch eine erneute vierte Welle der Delta-Variante für die Eurozone bedeuten könnte. Und natürlich, last but not least, ebenso die Knappheiten von Halbleitern und anderen Gütern könnten auf das Wirtschaftswachstum in der Eurozone drücken.
Wann können wir in deiner Einschätzung mit einem echten Exit rechnen?
Und erwartet wird, dass wir spätestens im Dezember zumindest eine Idee bekommen von der EZB, was mit dem Anleihekaufprogramm PEP, mit dem pandemischen Anleihekaufprogramm werden wird. Das soll ja im März auslaufen. Ob dann das andere Instrument, das sogenannte APP, was das klassische Instrument ist für die Anleihekäufe, flexibler ausgestaltet wird und vergrößert wird, davon gehen jetzt viele Analysten aus, denn wenn man sich die mittelfristigen Inflationserwartungen der EZB anschaut, sind die immer noch weit vom Ziel von 2% entfernt. Auch wenn wir momentan jetzt gerade so ein sogenanntes Overshooting haben, also eine erhöhte Inflation. Momentan denkt die EZB immer noch, das sei temporär.
Vielen Dank, Annette.
Dankeschön, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass Michael Schumacher vielleicht gar nicht verunglückt wäre, wenn er seine Idee damals im Dezember 2013 umgehend umgesetzt hätte. Denn im Skiurlaub in den französischen Alpen zeigte er sich unzufrieden mit der Beschaffenheit des Schnees. Seiner Frau Corinna hatte er daraufhin vorgeschlagen, stattdessen doch lieber ganz spontan in die Sonne, und zwar nach Dubai zu fliegen. Sie flogen nicht. Und tags darauf verunglückte der Formel-1-Held beim Skifahren. Diesen Vorschlag, den Urlaubsort im Schnee gegen einen Urlaubsort in der Sonne zu tauschen, diesen Vorschlag macht Corinna Schumacher jetzt öffentlich. Und zwar in einer neuen Dokumentation über ihren Mann, die in gut einer Woche auf Netflix erscheinen wird.
Ich glaube, das mentale Starke, das hat er einfach. Extrem stark, zeigt er mir auch heute, jeden Tag eigentlich, wie stark der ist.
Wir sind immer mit den billigsten Mitteln gefahren, die möglich waren. Und wenn andere Reifen weggeschmissen haben, dann habe ich sie mir wieder aus der Mülltonne rausgeholt und habe sie bei mir draufgetan und habe damit Rennen gewonnen.
Ich habe einfach gespürt, dass der was Besonderes ist.
Die bereits jetzt veröffentlichten kurzen Interviewpassagen aus dem Film von Corinna Schumacher und seinen Kindern, die lassen erahnen, wie sehr dieser Mann von seiner Familie gestützt und beschützt wird. Der Glanz in ihren Augen, wenn sie von Vater und Ehemann erzählen, spricht Bände. In Gedanken sind wir auch heute Morgen bei diesem Helden des Motorsports, bei diesem Helden des wahren Lebens auch, bei Michael Schumacher.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Wie kreativ die Menschen werden, wenn es um Arbeitsvermeidung geht. Ein schwedischer Finanzbeamter hatte keine Lust mehr, im Homeoffice Anrufe von Bürgern entgegenzunehmen. Das kann ja auch nerven. Also rief er sich selbst mit dem Diensttelefon auf dem eigenen Handy an. So war immer besetzt, das Diensttelefon. Und die Anrufe wurden zu den Kollegen weitergeleitet. Das war praktisch. Irgendwann fiel dem Chef dann auf, dass der Faulpelz extrem lange Telefonate führte und irgendwie nie erreichbar war. So kam man ihm schließlich auf die Schliche. Hochgerechnet hat der Mann rund 55 Stunden seiner Arbeitszeit geschwänzt. Und jetzt droht ihm dafür die Kündigung. Aber das scheint ihn auch nicht groß zu stören. Auf die Frage, warum er denn das getan habe, teilte er mit, seine Arbeitsmotivation sei, Zitat, extrem niedrig. Der Mann scheint das heimliche Vorbild vieler deutscher Beamten zu sein, die sich um die Digitalisierung dieses Landes kümmern sollten. Viel Qualm, kaum Aktion, kein Anschluss unter dieser Nummer, sobald man die Großstadt verlässt oder es wagt, mit der Bahn unterwegs zu sein. Irgendwer hat da auch den Hörer daneben gelegt. Unser Verkehrs- und Digitalisierungsminister Andreas Scheuer ist schon ganz taub vom vielen Weghören. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. I was sitting